Garlem, das Schattenspiel von Dane Rahlmeier. Ein Roman aus dem Rick Future Universum von Sven Matthias. Gelesen von Tim Gößler. Sechster Teil. Garlem und Kirai konnten Kirais Vater und den Häschern Rolikans entkommen. Nun sind sie alleine mit der Vago unterwegs, einem gestohlenen Raumschiff. Ihr Ziel? Die Ozeanwelt Virides. Am anderen Ende der Galaxis, wo Garlem hofft, seinen alten Freund, den geheimnisvollen Geist des Meeres, wiederzufinden, um von ihm Auskunft über die Schattenhelix und sein Volk zu bekommen. Die Fordianer, eine der ältesten der raumfahrenden Zivilisationen der Gegenwart, nannten den Hyperraum in einer ihrer Sprachen Quega Mudra, das große Mysterium. Zu Recht. Sämtliche Völker der Galaxis verkehrten in dem chaotischen Kontinuum, aber keines von ihnen schien es wirklich zu verstehen. Fest stand, es gab keine einheimische Materie dort, und die Dimensionen des Raumes waren zum größten Teil derart komprimiert, dass ehemals unvorstellbare interstellare Entfernungen zu fast lächerlicher Kürze dahinschrumpften. Allein der Hyperraum hatte etwas wie den Intergalaktischen Völkerbund und seine Polizeistreitmacht, den Intergalaktischen Sicherheitsdienst, erst möglich gemacht und es Hunderten, Tausenden von Spezies erlaubt, über die Grenzen ihrer Ursprungssysteme hinaus zu expandieren und Koloniewelten für sich zu beanspruchen, die von Sonnen beschienen wurden, die zuvor nicht einmal ihre leistungsfähigsten Weltraumteleskope erfassen konnten. Ohne Hyperraum keine galaktische Zivilisation. Jedes Kind wusste das. Doch genauso nützlich wie er war, genauso launisch konnte der Hyperraum sein. Einige Metatunnel konnten den Flug zwischen zwei Sternen auf Minuten abkürzen. Dann wiederum gab es Tunnel, die man wochenlang im Hyperraum durchfliegen konnte, wobei man im Normalraum nur wenige astronomische Einheiten hinter sich brachte. Hinzu kam, dass manche dieser Tunnel mit dem Alter brüchig wurden und sich auflösten oder mit anderen Tunneln zu einem verwirrenden Geflecht verschmolzen, das nur die abgebrühtesten Raumfahrer zu durchfliegen wagten. Hyperstürme waren eine ständige Gefahr. Mahlströme, die unvermittelt auftauchen und Schiffe an sich reißen und von einer Galaxis in die nächste schleudern konnten. Strangeness war ein weiteres bedeutendes Problem. Heutzutage reduzierten die meisten Kraftfelder ihre Gefahr auf ein Minimum, aber dem Phänomen waren schon ganze Flotten anheimgefallen, von ihm zur Unkenntlichkeit mutiert worden. In allen Raumhäfen der Galaxis gab es Horrorstories über Raumfahrer, die von der Strangeness berührt und in etwas verwandelt worden waren, das nicht tot und nicht lebendig war. Geschichten über Schiffsmannschaften, die zu einem einzigen amorphen Wesen zusammengeschmolzen waren. Und andere Nettigkeiten. Kurzum, der Hyperraum war im ständigen Wandel und musste daher ständig neu kartografiert werden. Updates für Navi-Computer waren überlebenswichtig. Kapitäne, die unverhofft eine neue, lukrative Route zwischen zwei Imperien entdeckten, hatten für den Rest ihres Lebens ausgesorgt. Der Kashari-Sektor und damit der Planet Virides lag auf der anderen Seite der Galaxis, gute 8000 Lichtjahre entfernt. Doch das Universum war ihnen anscheinend wohlgesonnen, denn es gab eine Reihe von Metatunneln, mit deren Hilfe sie ihr Ziel in nur knapp 3 Standardtagen erreichen konnten. Ein Umstand, den Garlem mit Freuden zur Kenntnis nahm, auch wenn es etwas länger war, als sie von Syndulla aus gebraucht hätten. Aber nach dem Trubel der letzten Zeit sehnte er sich nach ein bisschen gepflegter Langeweile. Nicht zuletzt, weil er das Universum gut genug kannte, um zu wissen, dass jede Pause, die ihnen auf dem Flug vergönnt war, nur die Ruhe vor dem Sturm sein konnte. Aber wenigstens ein paar Tage Erholung hatten sie sich verdient. Darin waren sich Kirai und er einig. Zuallererst erkundeten sie das gestohlene Elfenbeinschiff, auf der Suche nach Fallen oder blinden Passagieren. Doch egal wie tief sie scannten, sie fanden nichts. Zwar hatte Varidur ein ganzes Arsenal offener und versteckter Peilsender installieren lassen, doch Kirais Freund Tiru hatte sie alle deaktiviert. Das Schiff war so sicher wie nur irgendetwas. Auch die Schäden, die die Schattenmonster ihm beigebracht hatten, waren wieder gekittet worden. Die Außenhülle war nicht mehr so makellos wie zuvor, aber Garlin interessierte allein, dass sie dicht hielt. Außerdem verliehen Narben Charakter, wie er fand. Trotzdem prüfte er Schilde und Waffensysteme doppelt und dreifach. Nur für den Fall, dass ihre Verfolger sie entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch noch einholten, sie an Piraten gerieten oder einer Patrouille des intergalaktischen Sicherheitsdienstes in die Arme flogen. Er wusste von Kahns Einfluss beim Sicherheitsdienst und dass er zusammen mit Rick und den anderen auf der schwarzen Liste der Ordnungshüter stand. Das Schiff verfügte nur über ein einziges Deck. An den Hauptgang angeschlossen gab es 7 Mannschaftsquartiere, plus ein luxuriöses Quartier für den Kapitän, der in den meisten Fällen Varidur persönlich gewesen war. Kirai war glücklich, dort einen Fabrikator zu finden, von dem sie sich eine neue Garderobe schneidern lassen konnte. Schließlich war sie ohne Gepäck aufgebrochen. Außerdem gab es eine vollautomatische Kombüse, die chromglänzend funkelte. Der Nahrungsmodulator war ein brandneues Modell, das so ziemlich alles synthetisieren konnte, was Garlin einfiel. Darüber hinaus fanden sie chronostatisch gelagertes Fleisch, Proteinpacks, Obst und Gemüse für ein ganzes Jahr, sowie einen Holzschrank voll mit den edelsten Spirituosen aus der gesamten Milchstraße. Varidur mochte ein verkommener Bastard sein, aber der Mann wusste, wie man komfortabel reiste. »Wie heißt dieses Schiff überhaupt?« fragte Garlin, während er sich eine Schüssel dampfenden Mietschlag-Eintopf zubereiten ließ. Kirai lächelte bitter. »Kirai«, sagte sie, »benannt nach seiner ach so geliebten Tochter.« Garlin verzog die Nase. »Irgendwas dagegen, wenn wir das ändern?« »Bestimmt nicht.« Ein gutes Schiff brauchte einen guten Namen. Garlin dachte an Ricks Schiff, die Eric, die er nach seinem verschollenen Vater benannt hatte. »Ich glaube, ich hab da eine Idee.« Kurz darauf begossen sie die Umtaufung des Schiffes mit einer sündhaft teuren Flasche Slag. »Auf die Vago«, sagte Garlin mit erhobenem Glas. »Ein bisschen hübscher als das Original. Und sie riecht auch besser.« »Auf die Vago«, stimmte Kirai ein. Tatsächlich war ihr fliegender Untersatz von dem gleichen süßlichen Ozon und noch etwas Duft erfüllt, der allen fabrikneuen Raumschiffen anhaftete. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, inspizierten sie den Maschinenraum, dessen Anlagen so leise schnurrten wie ein frischgeborener Sutri. Die Vago bezog ihre Energie aus einem säulenförmigen Reaktor. Das Ding lief mit Eiskristallen, was der umgangssprachliche Name für jene ultrahochenergetische, quarzartige Materie war, die die Golvonen aus den Eingeweiden eines ausgebrannten Magnetars gewannen und in alle Teile der Galaxis exportierten. Die Ladung der Kristalle hielt einige Standardjahrhunderte, daher mussten sie sich keine Sorgen machen, dass ihnen allzu bald der Saft ausging. Genau wie die anderen Räumlichkeiten an Bord war auch der Maschinenraum in Elfenbeinweiß und Gold gehalten, als ginge es darum, einen Preis für Inneneinrichtung abzuräumen. Auch der Waschraum des Schiffes wies jeden erdenklichen Luxus auf, wie Garlin kurz darauf feststellte, als er überschüssigen Ballast loswerden musste. Es gab eine Schalldusche, eine Toilette, die sich jedweden Körperformen anpasste, und sogar kleine Holofische, die durch den Raum schwammen, begleitet von Meeresrauschen aus unsichtbaren Lautsprechern. Er war erleichtert zu sehen, dass das Schiff über eine Krankenstation verfügte. Ein kleiner Raum mit einer Operationsliege, an der eine hochmoderne Medi-Einheit nebst Robodoc angeschlossen war. Zu guter Letzt besuchten sie den Frachtraum, in dem ein kleines Shuttle Platz gehabt hätte. Er war leer, bis auf ein einsames Verladefahrzeug und einen breiten Spind mit einem Sextett von Raumanzügen darin. Sie waren silberglänzend und eng anliegend, wie eine zweite Haut, jeder von ihnen schätzungsweise 100.000 Galax wert. Die Zeiten waren lange vorbei, in denen Garlin sich von Luxus hatte blenden lassen. Ein Schiff konnte noch so abstoßend aussehen, solange es nur funktionierte. Aber die Vago war trotz aller Spielereien ein gutes Schiff. Das konnte er fühlen, wenn er im Hauptgang stand und sich auf das kaum merkliche Vibrieren ihrer Antriebe unter seinen Füßen konzentrierte. Er konnte sich Schlimmeres vorstellen, als in einem Schiff wie diesem einige Zeit unterwegs zu sein. Es war ein gutes Gefühl, wieder die Weiten des Alls zu durchqueren, seinem Ziel näher zu kommen. Er dachte oft zurück an seine erste Reise nach Viridis und seine Begegnung mit dem Geist des Meeres, Er wünschte sich, eine Möglichkeit gehabt zu haben, seinen Freund auf seine bevorstehende Ankunft vorzubereiten. Aber er hatte versprochen, zurückzukehren. Und der Geist hatte versprochen, auf ihn zu warten. Mühelos und mit vollem Schub brachte die Vago Parsec um Parsec hinter sich. Ihre Schilde reflektierten die Strangeness des Hyperraums beinahe tadellos, so dass sie nicht gezwungen waren, in den Normalraum zu wechseln, um die Strahlung abzubauen. Der Kashari-Sektor war galaktisches Outback, ein Haufen von unbewohnten Systemen abseits der Hauptsternwege. Dementsprechend gab es nicht viele Schiffe, die es dorthin zog, und so begegneten sie auf ihrem Flug nur zwei Raumfahrzeugen. Das eine war ein tribulanischer Frachter, der, den interstellaren Gepflogenheiten entsprechend, kurz eine Grußbotschaft sandte und dann wieder in dem amoklaufenden Licht- und Farbenmeer des Hyperraums verschwand. Das andere war ein Wrack, das völlig von Strangeness verzerrt worden war. Mal erinnerte es an einen formlosen Klumpen aus flüssigem Metall, dann wurde es geisterhaft durchsichtig und dehnte sich zu einer halbgreifbaren Wolke aus, während seine Quanten von einem Zustand in den nächsten gerissen wurden. Galen und Kirai waren froh, als sie das Ding weit hinter sich gelassen hatten. Sie hatten viel Vergnügen dabei, herauszufinden, dass sie körperlich kompatibel waren. Den ersten Tag ihrer Reise verbrachten sie fast ausschließlich unter Seidenlaken im Kapitänsquartier, schweißnass und erschöpft, aber glücklich. Irgendwann lagen sie nebeneinander, eng zusammengekuschelt. Galen hielt Kirai im Arm, sie wiederum hatte ihren Kopf auf seine Brust gebettet. Ihr Haar kitzelte ihn, er spürte ihren Atem auf seiner Haut, ihre kleinen, aber festen Brüste. Ihr Duft erinnerte ihn an eine Sommernacht, die er einst in einem Blütenhain auf dem Planeten Ylia erlebt hatte. »Ja«, sagte Kirai plötzlich, »ich will sie hören.« Er verstand nicht. »Deine Geschichte. Du hattest gefragt, ob ich sie hören will, und das will ich.«
»Ich hab dich gewarnt«, sagte er, »es wird eine lange Geschichte.«
Sie zwickte ihn in die Seite.
»Dann fang endlich an.«
»Schon gut«, er lachte.
Dann sammelte er sich für einen Moment. Wo sollte er beginnen?
»Sie nannten sich Konda. Mach dir nichts draus, wenn du noch nie von ihnen gehört hast. Das hat so gut wie keiner. Angeblich sind sie alle ausgestorben. Vor Millionen von Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe.«
»Millionen?«
Sie zog skeptisch lächelnd eine weiße Augenbraue hoch. »Dafür hast du dich aber ziemlich gut gehalten.«
»Wenn dir das schon Kopfzerbrechen bereitet, dann wart mal ab. Die Typen stammten nämlich aus der Zukunft. Und nicht nur ein paar Jahrtausende aus der Zukunft, sondern einige Milliarden. Lange nachdem unser Universum in sich zusammengefallen ist und es einen neuen Urknall gab. Vago meinte, sie wären damals eine ziemlich große Nummer gewesen. Ich meine, sie werden es sein. Oh, fuck, ich hasse diesen Zeitschleifenkrempel.
Frag mich mal.
Galen zuckte mit den Achseln. Auf jeden Fall gab's irgendeine Katastrophe, die ihnen die Hölle heiß gemacht hat. Also haben sie sich in unsere Ära gerettet. Ich meine, in unsere Vergangenheit. Und weil sie gern wieder eine große Nummer gewesen wären, haben sie sofort Eroberungspläne geschmiedet. Kirai ließ ein verächtliches Geräusch vernehmen.
Typisch.
Ist anscheinend immer das Gleiche mit solchen Typen. Egal in welchem Universum. Nur hat eine andere da noch ein Wörtchen mitzureden gehabt. Zum Beispiel die Xoliden.
Oh,
machte Kirai, als sie den Namen der legendären Spezies hörte, die angeblich das allererste der Genesis-Völker gewesen war. Die erste Zivilisation im bekannten Universum, die wie viele andere spurlos verschwunden war. Galen fuhr fort. Er meinte, die Xolis und andere hätten meine Leute in die grauen Ärsche getreten und auf eine Welt am Rande der Galaxis getrieben.
Die Welt, auf der du warst, bevor du nach Yahanda kamst?
Jap.
Kirai fuhr seinen Bauchnabel entlang. Ein wohliger Schauer durchfuhr Galen.
Lass mich raten. Sie haben nichts aus ihren Fehlern gelernt.
Hey, du bist gut.
Ich weiß.
Nur war es so oder so zu spät für sie. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Ein Virus.
Kirai hörte aufmerksam zu.
Es hat sie irgendwie kristallisiert, sagte Galen. In Glasstatuen verwandelt.
Er sah die Verblüffung in ihren riesigen, wunderbaren Augen.
Er wusste, er würde sie niemals vergessen. Die Statuen in der schwarzen Pyramide in der namenlosen Stadt, auf der namenlosen Welt. Diejenigen von ihnen, die nicht in Scherben lagen, waren Abbilder der Agonie, verzweifelt aneinander geklammert. Er hatte sofort gewusst, dass es keine bizarren Kunstwerke waren, sondern alles, was von seinem Volk übrig geblieben war. Gegen Ende hatten selbst die grausamen Kronda das Zittern gekriegt.
Es hat kein einziger überlebt?
Kirai strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn.
Nur einer, von dem ich weiß, sagte Garlin ernst.
Vago hat ihn gefunden. Er hat sein halbes Leben lang nach den Kronda gesucht. Es war so eine Art Hobby von ihm, wobei er kaum was von ihnen gewusst hat, nur Schnipsel von Legenden über ein mächtiges Volk irgendwo in der Milchstraße. Also hat er nach ihnen gesucht. Und nach Jahren ist er sogar fündig geworden. Als das Virus ausbrach, sind einige meiner Leute wohl aufgebrochen, um ein Heilmittel zu suchen. Keine Ahnung, was aus ihnen geworden ist. Nur einer hat überlebt. In der Rettungskapsel. In Stasis. Ein Typ namens Garlin Rokaitor.
Sie runzelte die Stirn, als sie die vermeintlichen Widersprüche bemerkte. Aber das warst nicht du, oder?
Nein. Das heißt, doch, irgendwie schon. Er war ein alter Mann, kurz vor dem Exitus. Als er gestorben ist, hat Vago eine Zellprobe von ihm genommen. Kurz danach kam ich auf die Welt.
Sie sah ihn verblüfft an. Du bist ein Klon?
Ich bin ich, sagte er, 100% original. Aber ja, ich bin geklont.
Er zögerte.
Ist das ein Problem für dich?
Ihre Finger fuhren seine Finger entlang.
Sollte es?
Ich meine, wir sind doch alle irgendwie geklont. Das Ergebnis der DNS von anderen.
Garlin lächelte. Er mochte die Art, wie sie dachte. Er streichelte ihren Bauch, fühlte die winzigen, weißen Härchen dort.
Und so wuchs der kleine Garlin unter einem Haufen von Piraten auf, ja?
Mit dem schlimmsten aller Piraten als Vaterersatz. Natürlich hat er mir nichts von der Klonsache erzählt. Er hat mir vorgeflunkert, dass er mich als Baby gefunden hätte. Wahrscheinlich, um meine zarte Kinderseele zu schonen.
Aber warum? Ich meine, warum hat er dich aufgezogen? Was hat er sich davon versprochen? Klon hin oder her? Du hast doch nicht die Erinnerung von diesem anderen Garlin. Du kannst doch nichts von deinem Volk gewusst haben.
Hab ich auch nicht. Aber Vago hat wohl gehofft, dass ich ihm weiterhelfen kann, wenn er sie irgendwann findet. Oder die Spielzeuge, die sie hinterlassen haben.
Wie, dieses Ding?
Kirai zeigte auf die Helix, sorgsam darauf bedacht, sie nicht zu berühren.
Das ist der wahre Grund, warum Khan hinter dir her ist, oder?
Vermute ich mal. Garlin nickte. Das Problem war nur, irgendwann wurde mir klar, dass Vago mir was verheimlicht, dass er Pläne hat, von denen er mir nichts sagen wollte. Und ich hatte bald die Schnauze voll davon.
Also ging die getrennte Wege.
Aha. Ich habe versucht, mir einzureden, dass er mir egal wäre und selbst nach ihnen gesucht. Nach meinen Leuten, meiner Vergangenheit. Aber außer ein paar vagen Andeutungen habe ich nichts gefunden. Und die Kohle, die ich von Vagos Mutterschiff hatte mitgehen lassen, wurde langsam knapp. Also habe ich mich einige Zeit als Schmuggler mit einem geleasten Schiff durchgeschlagen. Mehr schlecht als recht, wohlgemerkt. Dann bin ich leider ein bisschen übermütig geworden. Irgendwann haben mich die Golvonen in ihrem Sektor erwischt, zusammen mit einer Ladung unverzollter Eiskristalle.
Was bestimmt nicht halb so amüsant war, wie es klingt.
Worauf du dich verlassen kannst. Sie haben mich eingebuchtet für, ich weiß nicht, 4 Standardmonate oder so habe ich in einer Zelle bei arktischen Temperaturen geschlottert. Dann kam Rick.
Wer oder was ist das?
Ein Terraner. Freelancer für den intergalaktischen Sicherheitsdienst. Zumindest früher mal. Cooler Typ. Ziemlich locker. Aber ein lausiger Zylit-Pokerspieler. Die Wollärsche hatten ihn eingesperrt, weil... Ach, lange Geschichte. Jedenfalls sind wir zusammen entkommen. Ich habe auf seinem Schiff angeheuert. Einem alten Frachter. Zusammen mit einem golvonischen Kumpel von ihm und einer niedlichen Androidin. Eine Zeit lang waren wir zu viert unterwegs. Zwischendurch auch zu sechst. Haben uns mit Rudi Khan und seinen Drohunen angelegt. Es war eine heiße Zeit. Ich meine, wir sind andauernd um unser Leben gerannt, durch die halbe Galaxis, aber es war nie langweilig. Und sie waren mehr als nur Freunde.
Wo sind sie jetzt?
Khan hat eine Freundin von Rick in der Gewalt. Auf Soros. Sie sind losgezogen, um sie zurückzuholen.
Er ballte die Fäuste.
Verdammt, ich sollte bei ihnen sein, mit ihnen kämpfen, aber dieses verdammte Ding an meinem Arm... Ich dachte, ich bin zu gefährlich für sie. Und ich dachte, wenn ich gelernt habe, mit der Helix umzugehen, könnte sie als Waffe gegen Khan helfen. Oder meine Leute, wenn es noch irgendwelche von ihnen gibt. Der Kerl muss aufgehalten werden, Ki. Oder die Galaxis ist am Arsch.
Kirai nickte. So viel hatte sie begriffen.
Und Vago? Fragte sie. Was hat er in der Zeit getrieben?
Er ist von der Bildfläche verschwunden. Ich habe ein paar Mal versucht, ihn über die alten Kanäle zu erreichen, aber Pustekuchen. Die Klingentänzer, seine Crew, haben sich in alle Sternwinde zerstreut. Keiner hat gewusst, wohin der Abscheuliche verschwunden ist.
Das nächste Mal, als ich von ihm gehört habe...
Ja, du kennst ja die Geschichte. Der Autokrat von Shanagar hat ihn geschnappt. Eingebuchtet. Und gefoltert.
Seine Wangenmuskeln malten, als er sich daran erinnerte. Vago in der schwarzen Zelle... zur Unkenntlichkeit zerbrochen. Ich habe Rick und die anderen überreden können, ihn da rauszuholen, was uns fast gekillt hätte. Wir waren nämlich nicht die Einzigen, die scharf darauf waren, Vago mitzunehmen.
Wieder dachte er an das Ding, das ihn damals niedergeschossen und Vago aus der Zelle gezerrt hatte. Ein fast unsichtbarer Schemen, groß und dürr wie ein Gerippe. Irgendein Übertelepath, der Spaß daran gehabt hatte, mit seinen Freunden wie mit Marionetten zu spielen. Bis Garlin ihn von hinten überwältigt und mit der Kette seiner Handschellen gewürgt hatte.
Rick und Hubert hatten sofort das Feuer auf das Ding eröffnet, doch danach hatten die Knastwächter sie umzingelt. Ihnen war nicht die Zeit geblieben, um festzustellen, ob sie es tatsächlich getötet hatten oder nicht. Wer oder was es auch immer gewesen sein mochte, Garlin war froh, ihm kein zweites Mal begegnet zu sein. Auch wenn es immer noch dann und wann durch seine Albträume geisterte.
»Hey«, sagte Kirai sanft. »Bist du noch da?«
»Sorry.« Garlin schüttelte die Erinnerung ab und nahm den Faden wieder auf. »Wo war ich? Ach ja, wir haben Vago zwar aus dem Knast befreit, aber er ist kurz danach gestorben.«
Eine schwere Hand berührte sein Herz. »Er hat mir gesagt, dass er sie weiterhin gesucht hatte. Meine Leute, meine ich, damit ich sie endlich kennenlernen könnte.« Um die Sache zwischen uns wieder gut zu machen. Er war allein unterwegs gewesen, irgendwo dort draußen. Ist wahrscheinlich jedem Fitze von Legenden nachgegangen. Und der alte Mistkerl hat es tatsächlich geschafft. Er hatte sie gefunden. Rick, Hubert, Efi und ich, wir sind dorthin geflogen. Auf meine Heimatwelt. Nur haben wir nichts gefunden außer Tod und Glas und einer interaktiven Aufzeichnung, die Vago für mich hinterlassen hatte. Und das hier.
Er hob die Schattenhelix, merkte, wie Kirai Millimeter davor zurückwich.
Garlin betrachtete die dunklen Schleifen. Die Kronde haben das Ding benutzt, um zwischen den Räumen zu reisen. Vago hat aus ihren Aufzeichnungen erfahren, wie mächtig es ist. Nur leider gab es keine Betriebsanleitung für das Teil. Also bin ich mal wieder allein losgezogen, um rauszukriegen, wie man es benutzt.
»Wohin?«, fragte sie, »wenn keiner mehr von deinen Leuten lebt.«
»Vielleicht doch«, sagte er. »Vielleicht gibt es noch irgendwo welche von ihnen. In anderen Rettungskapseln. Oder dort draußen im Schattenraum. Und selbst wenn nicht, vielleicht kann er mir helfen.«
»Der Geist auf Viridis.«
»Ich hoffe, er ist noch da. Ich hoffe, sie alle sind noch da. Rick, Efi, Hubert.«
Er atmete tief durch. Versuchte, die Melancholie abzuwerfen, die ihn erfasst hatte. Kirai berührte sein Gesicht und drehte es zu sich.
»Denk jetzt nicht daran«, sagte sie. Ihre Lippen trafen auf seine, ihre Zungen berührten sich.
Es war eine willkommene Ablenkung. Trotz der körperlichen Betätigung fiel es ihnen beiden schwer einzuschlafen. Die Flucht aus Varidurs Palast war noch zu frisch, und beide konnten dem Frieden an Bord nicht recht trauen. Doch es gab keine Zwischenfälle, keine Hinterhalte, keine plötzlichen Sirenen oder Einschläge. Garland schlug als erster die Augen auf, aus dem Schlaf gerissen von einem neuen Traum, von dem Schattenriss, der seinen Namen rief und versuchte, ihn zu berühren. Er drehte sich zur Seite. Kirai schlief friedlich neben ihm, das Haar wirr im Gesicht, eine kleine Speichelblase auf ihren Lippen. Wieder fühlte er ein warmes Kitzeln in seinem Bauch. Sie war sehr schön, witzig, clever, zäh, und er mochte sie. Aber sie war nicht die erste Frau, die er mochte. Auf seinen Reisen hatte er, so oft er konnte, die Gelegenheit genutzt, mit den weiblichen Vertretern anderer Spezies zu flirten und noch einen Schritt weiter zu gehen, sofern es die anatomischen Gegebenheiten zuließen. Der Einzige seiner Art zu sein, hatte gewisse Vorteile. Vaterschaftsklagen zum Beispiel waren ein Ding der Unmöglichkeit. In jedem Raumhafen eine andere, hatte Rick einmal gewitzelt. Was war so schlimm daran? Sein Lebenswandel machte so etwas wie eine Beziehung ohnehin unmöglich, und an Bord der Eric hatte es keine potenziellen Partnerinnen gegeben. Warum nicht ein bisschen Spaß haben, solange es in gegenseitigem Einvernehmen geschah? Und nur wenige Dinge machten mehr Spaß als Sex. Zuletzt war da Jessica Jasra gewesen, eine Terranerin, die er auf dem Schwarzmarkt von Kantos kennengelernt hatte. Auch sie war sehr hübsch gewesen, intelligent und nicht leicht zu beeindrucken, was ihn nur noch mehr angespornt hatte. Aber auch sie war nur ein kurzer Flirt geblieben, nicht zuletzt wegen seiner frühen Abreise. Dann und wann hatte er noch an sie gedacht, vielleicht mehr als an andere, und sich gefragt, was geschehen wäre, wenn sie die Chance gehabt hätten, einander näher kennenzulernen, ob es ein Einmal und nie wieder geworden wäre oder ob er sich in sie verliebt hätte. Wirklich verliebt. Er hatte sich schon oft den Kopf verdrehen lassen, war von einem Moment auf den anderen verknallt gewesen oder einfach nur geil. Doch auch nach 24 Jahren in diesem verrückten Universum war er sich nicht sicher, ob er wusste, was Liebe war und ob er es je herausfinden wollte. Denn er liebte seine Freiheit. Gehen zu können, wohin er wollte, jederzeit. In manchen Momenten kam ihm die Vorstellung von einer festen Bindung wie eine bittersüße Fessel vor. Davon abgesehen hatte er genug Wesen gesehen, denen das Herz gebrochen worden war. Nicht zuletzt Rick und Efi. Er hatte sich geschworen, sich so etwas niemals anzutun. Aber jetzt war da Kirai. Sie faszinierte ihn und er genoss ihre Nähe. Sie passten zusammen, nicht zuletzt körperlich. Sie ließ sich verwöhnen und gab es sofort wieder zurück. Darüber hinaus besaß sie das fast unheimliche Talent, exakt zu wissen, was ihm Vergnügen bereitete. Und wie es aussah, würden sie noch einige Zeit zusammen verbringen, was ihn einerseits in mehr als einer Hinsicht erregte. Andererseits fragte er sich, was aus ihnen werden würde. Wie sie ihn sah und die Dinge, die zwischen ihnen geschahen. Er fragte sich, ob er sie in Lebensgefahr brachte, durch die Helix, durch seine zahlreichen Feinde. Er wusste keine Antwort, aber die Fragen nagten an ihm. So lautlos er konnte, schlüpfte er in seine Hose und ließ sie weiterschlafen, während er das Quartier verließ. Die Hyperfunkanlage der Vago gehörte zur neuesten Generation von Comtech, mit einer verzögerungsfreien Reichweite von mehreren tausend Lichtjahren. Garland ließ sich im linken Pilotensessel nieder und tippte die Funkfrequenz der Eric ein. Seltsam, wie sein Herz plötzlich raste, während das System versuchte, ihn zu dem Schiff durchzustellen.
»Verbindung nicht möglich«, sagte die Vago. »Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt wieder oder hinterlassen Sie eine Nachricht.«
»Verdammt!« »Immer mit der Ruhe«, sagte er sich. »Das muss gar nichts heißen. Funkstörungen kommen vor, und du weißt genau, wie alt die Comms der Eric sind.« Vielleicht flogen sie auch gerade durch eine Dunkelwolke oder irgendeinen Nebel, der das Signal verzerrte, oder waren zu nah dran an einem Hypersturm, einer Nova, irgendetwas in der Art. Vielleicht waren sie gar nicht an Bord. Vielleicht waren sie tot. Von ihren Feinden eingeholt und ausgeschaltet. Garland schluckte trocken. »Es muss nichts heißen«, beschwor er sich. »Bleib ruhig, Mann.«
Er entschied sich dafür, eine Nachricht zu hinterlassen, in Audio und Video.
Hey Leute, ich bin's, der coolste Konda der Galaxis. Es nimmt gerade keiner ab. Ich hoffe, es ist alles okay bei euch. Bei mir ist soweit alles im grünen Bereich. Ich meine, weitgehend. Ich erzähl's euch am besten persönlich und hoffentlich bald.
Wie immer kam er sich seltsam vor, mit einem nicht vorhandenen Gesprächspartner zu reden.
Bin jetzt auf dem direkten Weg nach Viridis. Endlich. Drückt mir die Daumen, dass nichts mehr dazwischen kommt und dass er mir helfen kann. Der Geist, meine ich. Ich habe zwar die Helix zweimal wieder zum Laufen gekriegt, aber leider habe ich dabei nicht so wirklich gewusst, was ich tue. Ich versuch's später nochmal. Mach keinen Blödsinn, okay? Galen Ende.
Er lehnte sich zurück in den purpurnen Samt des Sessels und betrachtete seine Reflexion auf den Kristallen der Konsole.
Bitte lass es ihnen gut gehen, dachte er, ohne zu wissen, an wen oder was er seine Bitte richtete. Ich will die drei wiedersehen, hast du verstanden?
Plötzlich legten sich zwei warme Hände von hinten auf seine Schultern.
Nimmt niemand ab? Fragte Giray. Sie klang verschlafen.
Gerade nicht, murmelte er gedankenverloren. Er sah zu ihr auf und küsste ihre Hand. Hast du gut geschlafen?
Nein, sagte sie und rieb sich die Augen. Ich hatte wieder den Käfertraum.
Er ließ sie weiterreden.
Seit ich damals von zu Hause abgehauen bin, hatte ich andauernd den gleichen Traum. Und jetzt wieder. Von einem mannsgroßen Käfer, der mich verfolgt. Facettenaugen, die mich beobachten. Es ist wahrscheinlich nichts. Nur mein Unterbewusstsein, das seine Insektenphobie Luft macht.
Vielleicht, sagte er ernst. Vielleicht auch nicht. Wir sollten die Augen offen halten, okay?
Sie nickte. Er wusste, ihr wäre es lieber gewesen, wenn er etwas anderes gesagt hätte.
Der Traum war der Grund, warum ich unbedingt von der Yahanda-Station weg wollte, sagte sie. Er war damals so heftig wie noch nie. Nur leider ist mir das Geld ausgegangen. Ich kam nicht vom Fleck.
Bis dir ein gut aussehender Ex-Pirat mit einem Herz aus Gold über den Weg gelaufen ist.
Tatsächlich bist du mir schon vorher aufgefallen.
Ach ja?
Von Weitem, am Xylit-Pokertisch. Ich habe gesehen, dass du Geld hast und mir gedacht, dass du dir jederzeit mehr Galax erschwindeln kannst, wenn ich dich davon erleichtere.
Sie lächelte matt.
Danach habe ich sofort das nächstbeste Schiff angesteuert, was zufällig Captain Akinas Schiff war.
Die Erinnerung brachte ihn zum Grinsen. Sie auf der Gangway. Ihre gespielte Empörung.
Schon komisch, wie das Leben so spielt, was?
Ja, sagte sie, obwohl es könnte öfter komisch sein und nicht so verdammt traurig. Sie schwiegen einige Zeit. Galen wusste, dass sie genau wie er an Niela Akina dachte. Und an ihren Freund, der alles für sie riskiert hatte, der für sie gestorben war. Er wischte die düsteren Gedanken beiseite.
»Lass uns was essen«, sagte er. »Ich habe einen Mordskohldampf.«
»Gute Idee«, sagte sie.
Sie verbrachten einen weiteren Tag damit, sich gegenseitig abzulenken, Sicherheit und Ekstase in den Armen des anderen zu finden. Dann, am dritten Tag ihrer Reise, meldete sich das Schiff.
Wir haben das Zielsystem erreicht. Eintritt in den Normalraum wird eingeleitet.
Viridis. Plötzlich war das Universum wieder voller Sterne, als die Vago in das System einer gelben Sonne fiel. Gute 100.000 Klicks voraus lag ein Planet, der aus der Distanz wirkte wie eine grünlich schimmernde Perle, ohne Mond oder sonstige Satelliten. War Galen vorher von einer Unruhe erfüllt gewesen, die ihn mit den Fingern auf der Konsole trommeln oder auf der Brücke auf- und abmarschieren ließ, raubte ihm die Aufregung jetzt fast den Atem. Ein seltsames Gefühl der Heimkehr erfüllte ihn, was ironisch war, wenn er bedachte, wie ihn der erste Anblick des Planeten damals abgestoßen hatte. Erst jetzt wurde ihm klar, dass dies keine 2 Wochen her war. Bizarr, es kam ihm vor wie eine Ewigkeit. So vieles war in der kurzen Zeit geschehen. Kirai drehte ihren Pilotensessel in seine Richtung.
Sicher, dass wir hier richtig sind?
Sehr sicher.
Aber ich sehe kein Meer von hier oben.
Doch, siehst du, das grüne Zeug auf der Oberfläche, das ist es. Ein Meer aus Schleim.
Sie runzelte die Stirn, die Nase leicht verzogen.
Wie nett.
Er lachte, trotz seiner Anspannung. So ähnlich habe ich auch reagiert. Aber es ist nicht einfach nur Schleim. Das ganze Meer ist eine riesige Kolonie von Lebewesen, wie Amöben oder sowas. Alle miteinander verknüpft.
Kirais Skepsis blieb bestehen.
Und was hat dich damals hierher geführt?
Vago, mit seinen letzten Worten, bevor er starb.
Garlan hatte noch die zerbrochene Brummstimme des alten Borgonen im Ohr.
Befrag den Geist des Meeres auf der grünen Welt im Kashari-Sektor. Er führt dich zu den Antworten.
Damals hatte er halb befürchtet, Vago habe im Angesicht des Todes halluziniert. Nicht in einer Million Jahre hätte er erraten, was sie hier erwarten würde.
Irgendwann im Jahre Anunnak ist ein Schiff meiner Leute hier abgestürzt. Der Bordcomputer, ich vermute mal, es war eine lebendige Maschine, so ähnlich wie die Helix, ist vom Schleim aufgelöst worden. Dabei kam es zu einer Art Mutation, irgendein Funke ist übergesprungen. Er hat dem Meer Leben eingehaucht, über Millionen Jahre hinweg. Irgendetwas wie Synapsen haben sich gebildet, ein Bewusstsein.
Der Geist des Meeres,
flüsterte Kirai.
Jetzt schien sie es zu verstehen. Ob sie es glaubte, stand auf einem ganz anderen Blatt.
Der Geist des Meeres, sagte Garlan, und er hat sich erinnert an die Aufzeichnung aus dem Bordcomputer. Als wir damals hier waren, Rick, Hubert, Efi und ich, hat er mich erkannt, zu mir gesprochen.
Gesprochen? Wie?
Garlan zuckte mit den Achseln.
Telepathisch natürlich, wie sonst?
Ah, machte Kirai, natürlich, ich Dummerle.
Er schmunzelte darüber.
Mach dir nichts draus, es war auch für mich nicht leicht zu schlucken.
Er erinnerte sich an seinen ersten unfreiwilligen Tauchgang in dem glibberigen Ozean, als aus Schleim geformte Tentakel ihn in die grüne Tiefe rissen, damit sie direkt miteinander kommunizieren konnten. Er schloss die Augen und spürte wieder die Substanz des Ozeans in seinen Lungen, seinem Mund, wie ein Fremdkörper in ihm, der ihm Sauerstoff zuführte. Wieder hörte er die geschlechtslose, geisterhafte Stimme in seinem Kopf, das Flüstern seines Namens. Garlan Rokaitor.
Vago war hier gewesen, auf seiner Suche nach meinen Leuten. Er hat dem Geist von mir erzählt. Und der Geist hat mich erwartet, schätze ich. Er hat mir alles erzählt, was Vago mir nicht mehr sagen konnte. Unter anderem, dass ich ein Klon bin, der letzte der Kronda.
Und dass Vago mich trotz allem geliebt hat, wie sein Eigenfleisch und Blut. Von allen Enthüllungen, die er damals auf Viridis erfahren hatte, war dies vielleicht die wichtigste gewesen.
Er hat mir die Koordinaten ihrer Heimatwelt gegeben.
Er zuckte mit den Achseln.
Den Rest der Geschichte kennst du.
Kirai schien noch immer hin und her gerissen zwischen ihren Bedenken und der Bereitschaft, ihm zu glauben.
Und warum bist du jetzt hier? Ich meine, was soll er dir sagen, dass er dir beim letzten Mal nicht sagen konnte?
In erster Linie bin ich hier, weil ich ihm versprochen habe, dass wir uns wiedersehen. Und zweitens hatte er gar nicht die Zeit gehabt, mir alles zu sagen. Wir waren damals nämlich nicht allein hier.
Er drehte sich zu ihr. Schon mal von der Interstar Corporation gehört?
Sie überlegte kurz. Ja, irgendein größerer terranischer Konzern. Soweit ich weiß, betreiben sie Terraforming. Kolonieprojekte, sowas in der Art.
Die Kandidatin hat 100 Punkte. Als wir damals herkamen, war die Interstar schon seit ein paar Wochen hier. Sie haben Proben vom Schleim genommen für pharmazeutische Forschung. Angeblich ist das Meer voll von irgendwelchen Verbindungen, mit denen sie ein Vermögen hätten machen können. Sie waren also nicht sonderlich begeistert davon, dass wir uns hier umgesehen haben, und als ich Kontakt mit dem Geist bekam, haben sie zugeschlagen.
Er lächelte humorlos. Nur waren die Interstar-Penner nicht mal unser größtes Problem.
Sondern?
Die Druhun, sagte er.
Oh, Kirai blinzelte. Wie haben sie euch hier draußen gefunden?
Keine Ahnung. Ich vermute mal, der olle Ruli hat irgendeinen Spitzel bei der Interstar eingeschleust. Auf jeden Fall haben seine Jungs zuerst die Interstar-Typen ausgeschaltet und danach ging es uns an den Kragen.
Und wie seid ihr ihnen entkommen? Mit der Helix? Sie schüttelte den Kopf. Nein, warte, die hattest du damals noch nicht. Er hat uns geholfen. Galen lächelte stolz. Der Geist des Meeres. Auch wenn es einiges an Überzeugung von meiner Seite gebraucht hat. Und wie hat er sie besiegt? Hat er sie zu Tode geblubbert? Er ist in den Krieg gezogen, hat Gebirge aus Schleim aufgetürmt, wie riesige Fäuste, und damit auf sie eingehämmert. Ein zorniger, grüner Planet. Ich hab's leider nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich war zu der Zeit noch unter der Oberfläche. Aber Rick und die anderen haben es mir ziemlich anschaulich beschrieben und Videoaufnahmen gezeigt. Noch Tage später hatte er sich diese Aufnahmen angesehen und jedes Mal gejubelt, als er gesehen hatte, wie die durchscheinenden grünen Gottesfäuste des Planeten auf das Druhun-Schiff eingeschlagen hatten. Garland tippte auf die Schattenhelix. Vielleicht kann er mir beibringen, wie man das Teil richtig benutzt. Oder vielleicht hat er einen Hinweis, ob nicht doch noch irgendwo anders welche von meinen Leuten leben könnten. Nach Millionen von Jahren? Hab schon Unwahrscheinlicheres erlebt. Den Eindruck habe ich durchaus. Kirai blickte hinaus zu dem grünen Planeten. Vielleicht haben sie irgendwo noch Waffen gelagert, sagte Galen. Irgendwelche super-duper-Artefakte, mit denen man Ruli und seinen Blechkameraden endlich das Handwerk legen kann. Es musste etwas geben. Oder seine Reise, seine Trennung von seinen Freunden war umsonst gewesen. Er blickte zu Kirai. Nein, das stimmte nicht. Das Problem ist, sagte er schließlich, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt dort unten aussieht. Ob nicht noch mehr Druhun nachgerückt sind oder was weiß ich. Ich denke, wir werden es demnächst erfahren. Vielleicht ist es besser, wenn du auf dem Schiff bleibst. Vielleicht ist es besser, wenn du mich das entscheiden lässt, sagte Kirai. Jedenfalls kann ich es kaum erwarten, deinen Geist des Meeres zu treffen. Geht mir nicht anders, murmelte Galen. Als ich damals von zu Hause abgehauen bin, sagte Kirai, bin ich nicht nur vor meinem Vater geflohen, sondern auch vor der Langeweile, vor dem verdammten Gefängnis aus Diamant, in dem ich mein Leben lang gefangen war. Sie schenkte ihm ein Lächeln. Und ich habe das Gefühl, dass es mit dir nicht so schnell langweilig werden wird. Soll ich dir was sagen? Er grinste. Ich habe das Gefühl, du hast recht. Zum Guten oder zum Schlechten? Sie sahen zu, wie der Planet weiter vor ihren Augen wuchs. Ein grünes Kleinod, in schwarzen Samt gebettet. Doch je länger Galen dem Planeten entgegenblickte, desto stärker wurde das wühlende Gefühl in seinem Inneren. Es war nicht bloß die Aufregung. Irgendetwas war anders. Das Grün von Viridis, es sollte heller sein, lebendiger, mehr wie ein Smaragd. Oder die grüne Götterspeise, die Rick ihm einmal als terranische Delikatesse angeboten hatte. Doch es war matter, grauer, eine kränkliche Farbe, die ihn an Erbrochenes erinnerte. Scheiße, sagte er. Bitte nicht, oh, bitte nicht. Kirais Spitzohren zuckten alarmiert. Was ist los? Er erinnerte sich an die Schmerzen, die der Geist des Meeres durchlebt hatte, als die Duhun versucht hatten, ihm Einhalt zu gebieten, an die gewaltigen Massen seines Leibes, die aus ihm herausgerissen wurden. Du wirst doch noch hier sein, hatte Galen ihn damals gefragt. Ich meine, du wirst doch wieder ganz heilen. Ich hoffe es, hatte der Geist des Meeres geantwortet. Aber hoffen hieß nicht wissen. Galen, sagte Kirai mit Nachdruck, was ist los? Es geht ihm nicht gut, sagte er. Ich glaube, er stirbt. Seine Furcht wuchs, je näher sie dem Planeten kamen. Galen ließ sich einen vollen Scan geben. Ich messe ein paar technische Einrichtungen, meldete er. Die Forschungsplattform der Interstar, wie es aussieht, oder was davon übrig ist. Eine dieser Plattformen hatte er damals selbst betreten. Ein riesiges, graues Konstrukt, bestehend aus Hangars, Ladeflächen, Raffinerien und Beobachtungstürmen, das von einem Anti-Schwerkraftfeld über den Wellen getragen wurde. Außerdem gab es noch eine ganze Flotte von Forschungsschiffen, die das Puddingmeer durchstreiften. Es sah aus, als hätten die Druhun bei ihrem Angriff fast alles davon lahmgelegt oder zerstört. Kirai blickte über seine Schulter. Was ist mit dem Funk? Galen öffnete sämtliche Kanäle. Sie hörten nichts als weißes Rauschen. Er kappte die Verbindung. Wir gehen runter, entschied er. Kurz darauf jagte die Vago durch die blaue Atmosphäre des Planeten, wobei ihre Antriebe dünne, weiße Wolken zerrissen. Galen steuerte den Äquator an. Unter dem Schiff breitete sich der Schleimozean in alle Himmelsrichtungen aus. Der Wind verursachte träge Riffelungen an der Oberfläche. Von nahem betrachtet wirkte das Meer noch kränklicher. Ein grau-grüner Mischmasch, der ihm die Galle hochtrieb. Es war gespickt mit den halb versunkenen, halb verkohlten Stahlkonstrukten der Forschungsplattformen. Einige davon schwelten noch. Als sie damals mit der Eric über den Schleim hinweggeflogen waren, war der Himmel voll von bizarren Tieren gewesen. Halb Vogel, halb Insekt, die mit spitzen Schnäbeln andere bizarre Tiere, wie korkenzieherartige Fische, aus der Gelatine pickten. Jetzt war der Himmel leer. Es gab weit und breit kein einziges Zeichen von Leben. Eine schwere Hand schien Galen die Kehle zuzudrücken. »Du kommst zu spät, Mann«, dachte er. »Schon wieder zu spät.«
»Tut mir leid«, sagte Kirai leise, als habe sie seine Gedanken erraten.
Nein, er konnte, wollte es nicht glauben. Er schloss die Augen und lauschte in sich hinein. Er versuchte, das hintergründige Flüstern der Helix zu ignorieren. Ja, es war noch immer da, und konzentrierte jede Nervenzelle in seinem Schädel auf den Geist des Meeres. Doch er hörte ihn nicht. Aber das hatte nichts zu bedeuten. Bei seinem letzten Besuch auf Irides hatte der Rumpf der Eric die telepathische Stimme des Geistes abgeschirmt. Er hatte sie erst vernommen, als er unter freiem Himmel gestanden hatte. »Wir müssen irgendwo landen«, sagte er, »eine Luke öffnen. Er ist hier, ich weiß es. Er muss hier sein.« Ihre Zweifel standen Kirai ins Gesicht geschrieben. Aber sie nickte. »Okay«, sagte sie, »versuchen wir...« Ein Alarm schnitt ihr das Wort ab. Galen riss den Blick zum Scanner. Sie hatten gerade eine halbwegs erhaltene Forschungsplattform überflogen, als an Bord derselben irgendein Generator hochgefahren wurde. Das Schiff vermeldete einen harten Energieanstieg. Sie wurden angegriffen. Ein Blitz schoss auf die Vago zu. Das Schiff baute automatisch die Schilde auf, doch zu langsam. Grelles Weiß hüllte die Vago ein. Kirai und Galen rissen schreiend die Hände vors Gesicht. Das Schiff erbebte. Ein Dutzend Sirenen schrillte auf. Dann verstummte der Alarm. Die Antriebe. Alles. Galen nahm die Hand vom Gesicht und sah, wie die Lichter der Brücke und der Konsole erloschen. Die Holoschirme waren schwarz. In der nächsten Sekunde drehte sich ihm der Magen um, als würde er in einem Lift in die Tiefe jagen. Jenseits der Brücke kippte der Horizont schleimwärts. »Wir stürzen ab. Festhalten!« brüllte er. Kirai gehorchte sofort. Genau wie er krallte sie sich an den Armlehnen fest, während das Schiff dem Meer entgegenjagte wie ein Drachengeier mit gebrochenen Flügeln. Plötzlich flogen sie aus den Sesseln. Sie wären direkt an die Decke der Brücke gesegelt, hätten sie sich nicht mit aller Macht an den Lehnen festgehalten. Er hörte Kirai ächzen. Sie schien kurz davor, sich zu übergeben. Der Eindruck wurde von der Notbeleuchtung verstärkt, die sich inzwischen aktiviert hatte und einen grünen, biolumineszenten Schimmer auf ihre bleiche Haut warf. Ihm war selbst speiübel. Sein Gleichgewichtsorgan war völlig durcheinander. »EMP«, dachte Galen. »Die Wichser haben uns mit einem EMP-Strahl ausgeknipst. Wir haben keinen Saft mehr. Die Maschine ist tot.« Sein Puls raste. Die halbwegs aerodynamische Rochenform des Schiffes und der Restschub bewahrten sie davor, einfach aus dem Himmel zu fallen wie ein Stein. Aber der Aufprall auf der zähen Masse des Ozeans könnte sie zerschmettern. Und er hatte keine Chance, den Kristallreaktor des Schiffes von hier aus neu zu starten, selbst wenn dieser nicht völlig durchgeschmort war. Das Meer aus Schleim füllte mittlerweile die ganze Sicht aus. Der Aufprall rückte näher. Kilometer für Kilometer rauschte mit jeder Sekunde dahin. Da sich die Antiträgheitsfelder verabschiedet hatten, spürten sie die G-Kräfte an sich zerren. »Fallschirme«, durchzuckte es Galen. Viele atmosphärentaugliche Schiffe besaßen für genau so einen Notfall Fallschirme, die auf mechanische, nicht elektronische Art ausgelöst werden konnten. An den Sessel geklammert, ließ er seinen Blick durch die Brücke fliegen, auf der Suche nach einem entsprechenden Schalter oder Hebel, während das Schiff weiterhin meerwärts raste, durchgerüttelt von pfeifendem Wind. Dort, neben der manuellen Hauptsteuerung, direkt vor dem Sitz, an dem Kirai sich festhielt, befand sich ein roter Hebel mit einem Symbol, welches das Schiff mit pilzartigen Auswüchsen auf dem Rücken anzeigte.
Ki, rief er, der Hebel!
Er deutete mit dem Kinn in die Richtung. Sie folgte seiner Deutung und begriff, was er meinte. Sie löste den rechten Arm vom Sesselrücken, während ihr Körper fast horizontal schwebte, ihre Beine frei in der Luft. Ihre rechte griff nach der Armlehne, dann folgte die linke. Sie streckte die Hand nach dem Hebel aus, jeden Muskel angespannt. Ihr Haar schwebte wie ein silberweißer Heiligenschein um ihren Kopf. Eine Strähne flog ihr ins Auge, blendete sie. Galen sah, wie sie die Zähne zusammenbiss, sich ausstreckte und unter der Anstrengung ächzte. »Komm schon«, dachte er, ihre Strapazen am eigenen Leib fühlend. »Komm!« Ein Luftloch ließ das Schiff erbeben. Galen erschrak, als Kirai keuchend den Halt verlor. Sie drohte Richtung Decke zu schweben. Panisch krallte sie nach der Armlehne, bekam sie wieder zu fassen, streckte die Hand aus, umschloss den Hebel und legte ihn um. Eine Reihe fast synchroner Explosionen ging durch den Rumpf, als die Luken der Fallschirme gesprengt wurden. Dann folgte ein mehrfaches Knallen, als die Schirme sich mit Luft füllten. Galen und Kirai wurden einmal mehr nach oben gerissen, doch sie konnten sich rechtzeitig festhalten. Das Schiff hielt immer noch mit dem Bug nach unten auf das Meer zu, doch der Absturz wurde ausgebremst. Langsam kehrte die Schwerkraft zurück. Keine Sekunde zu früh, denn die Vago war nur noch wenige Meter von der grau-grünen Masse entfernt.
»Festhalten!« brüllte Galen erneut.
Kirai tat wie ihr geheißen. Sie beide schrien auf, als das Schiff mit einem ohrenbetäubenden Klatschen auf dem Ozean landete. Galen kniff die Augen zusammen. Die ganze Maschine bebte und dröhnte um sie herum. Erst als Stille einkehrte, traute sich Galen, die Augen wieder zu öffnen. Eine Weile waren sie nur damit beschäftigt, zu Atem zu kommen.
»Gute Arbeit«, sagte Galen.
»Danke«,
sagte Kirai, strich sich das Haar aus dem Gesicht und atmete tief durch. Galen blickte zum Brückenfenster. Die obere Hälfte zeigte den blassblauen Himmel von Viridis, die untere, mit trägen Blasen gefüllte, grau-grüne Schleimfluten. Das Meer schien das Schiff zu tragen. Vorläufig.
»Ich versuche, den Reaktor wieder hinzukriegen«, sagte Galen hastig. Es war gut, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, auch wenn seine Knie noch etwas wackelig waren.
»Mach du die Dachluke im Hauptgang auf und sieh nach, ob wir Gesellschaft kriegen.«
»Warte«, sie ergriff seinen Arm. »Was ist passiert? Wurden wir angegriffen?«
»Sieht stark danach aus«, sagte er. »Ich habe nur leider keine Ahnung von wem.«
Sehr wahrscheinlich lief ihnen die Zeit davon.
»Öfter mal was Neues«, dachte Galen.
Sie verließen gemeinsam die Brücke. Das ganze Schiff war dunkel, bis auf das geisterhafte Glühen der biolumineszenten Streifen an Wänden und Boden. Während Kirai die Steigeisen im Hauptgang erklomm, machte er sich auf den Weg zum Achtern gelegenen Maschinenraum. Er hatte gerade dessen Tür erreicht, als er Kirai von oben rufen hörte,
»Galen, komm schnell!«
Er machte auf dem Absatz kehrt und rannte zu ihr. Er warf den Kopf in den Nacken, sah Kirai durch die offenstehende, runde Dachluke auf dem Rücken des Schiffes stehen. Sie blickte zu ihm herab, ihr Blick wie ein neongrüner Alarm.
»Da fliegt was auf uns zu! Ich glaube, sie haben Waffen!«
Kahns Krieger. Galen rannte Hals über Kopf auf die Brücke, schnappte sich Heskas Pistole und das Lasergewehr, die sie von Syndulla mitgebracht hatten, und kletterte zu ihr auf das Schiff. Das Erste, was ihm im Freien entgegenschlug, war der Gestank von Verwesung, den der steife Wind mit sich trug. Der ganze Planet stank wie ein wochenalter Fisch in der Sonne. Kirais Beispiel folgend atmete er durch den Mund und ließ den Blick kreisen. Er sah die Fallschirme des Schiffes Achtern auf dem Schleim liegen wie eine weiße Schleppe, während er nach der Stimme des Geistes lauschte. Aber er hörte nichts, nur das Heulen des Windes.
»Da hinten!« Kirais Finger zeigte nach Osten.
Galen folgte ihrer Deutung, wobei er die Augen gegen die Sonne abschirmen musste, die ihm nach der Zeit im halbdunklen Schiff brutal hell vorkam. Die Lider halb zusammengekniffen sah er sie. Am Himmel rasten puppengroße Gestalten auf sie zu, nur wenige Dutzend Kilometer entfernt, getragen vom Feuer der Schubdüsen auf ihrem Rücken. Es waren 10. Selbst auf die Distanz erkannte er ihre klobig-mechanischen Formen und die erhobenen rechten Arme, die gleichzeitig Schusswaffen waren. Sein Herz donnerte.
»Druhun«, sagte er.
Er hörte Kirai scharf die Luft einziehen. Was machten sie hier? Der Geist hatte ihren Schlachtkreuzer vernichtet. Hatte Ruli Khan Verstärkungen nach Virides geschickt? Oder waren dies die Überlebenden ihres Schiffs? Und seit wann konnten die Dinger fliegen? Wie dem auch sein mochte, es gab keinen Zweifel, dass sie die Vago ansteuerten. Erst hatten sie das Schiff abgeschossen, nun kamen sie, um es auszunehmen. Nein, jetzt durchschaute er ihre Taktik. Sie brauchten das Schiff. Deswegen hatten sie es nicht vernichtet. Sie waren auf dem Planeten gestrandet. Sie brauchten einen fliegenden Untersatz, um ihn wieder zu verlassen. Leider half ihm diese Erkenntnis im Moment wenig. Er warf Kirai die Pistole zu, dann lud er das Gewehr durch.
»Können wir damit überhaupt was ausrichten?«, fragte sie.
Galen antwortete nicht. Es waren zu viele und zu gut bewaffnet. Kirai verstand und ließ ihre Schultern sinken.
»Vielleicht sollten wir uns im Schiff verbarrikadieren und versuchen, den Antrieb...«
»Vergiss es! Die haben sich schneller durch die Hülle geschweißt, als wir gucken können!«
»Was sollten sie tun?« Das Schiff steckte fest, wie ein Insekt im Baumharz.
Sie hatten nur Minuten, bis die Druhun hier waren. In der kurzen Zeit würde er den Reaktor niemals hochfahren können, selbst wenn er den EMP-Angriff unbeschadet überstanden hatte. Und der Geist des Meeres würde ihnen nicht helfen. Auch das war eine schreckliche Gewissheit, und sie stimmte ihn unendlich traurig. Er könnte der Helix befehlen, direkt vor den Druhun einen Schattenriss zu öffnen. Aber würde ihm das auf die Distanz gelingen? Was, wenn er eine Horde Schattenmonster beschwor, die sich als erstes auf Kirai und ihn stürzten? Fest stand, sie mussten irgendetwas tun. Denn die Druhun schwärmten bereits aus, bereiteten sich darauf vor, das Schiff einzukesseln.
»Fremdes Schiff«,
dröhnte eine elektronisch verstärkte Stimme durch die Atmosphäre. Eine Stimme, die dafür entworfen war, Angst und Schrecken auszulösen.
»Strecken Sie die Waffen!« »Oder sie werden vernichtet!«
»Bla bla bla«, murmelte Galen. Es machte seiner Anspannung keine Luft. Er legte das Gewehr an, während Kirai neben ihm die Pistole mit beiden Händen hielt. Sie bemühte sich, eine entschlossene Miene zu machen, aber er sah ihre Beine zittern.
»Was sind diese Dinger?«
Sie sprach leise, als fürchte sie, die Druhun könnten sie hören. »Khans Soldaten«, sagte er. »Die Körper sind künstlich, halb organisch, halb maschinell. Sie werden von wurmartigen Viechern im Innern gesteuert.«
Können wir nicht irgendwie mit denen verhandeln?«
Er lachte bitter. »Genauso gut könntest du versuchen, mit einer Supernova zu verhandeln. Die Dinger sind darauf programmiert, bis zum Letzten zu kämpfen und alles kurz und klein zu schießen, was sich ihnen in den Weg stellt.